Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer Dave und Alvin. Ich glaube, diese Vorlage war jetzt schon zwangsläufig. Aber die übrigen Chipmunks, wo die sind, wissen wir nicht, aber hier sind auf jeden Fall der Lars.
Und Brian, a.k.a. Kniegotik.
Ich habe dir das gerade eben off-air, habe ich dich Kniegotik genannt. Wollen wir das erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, mit Kniegotik?
Bitte, ich möchte dazu nur kurz erklären, warum Lars mich so genannt hat. Ich habe natürlich mal wieder Knie, diesmal ist es eine Schleimbeutelentzündung und jeder Mensch da draußen, der mir erzählt, Fliegen ist bequem, der ist noch nie Economy Class innerhalb Europas geflogen.
Ja, das kann bei uns großen Menschen gern mal auf die Gliedmaßen gehen. Ja. Oh, hauer, hauer, ha. Ja. Ja, jetzt zur Erklärung. Kniegotik deswegen, weil in der Familie Sörensen haben wir immer uns Gotik genannt, wenn man gerade irgendwie ein maltotiertes Bein oder einen maltotierten Arm hatte. Herkunft ist die Serie Silas mit Patrick Bach. Der Silas, der trifft auf seinem Weg irgendwann mal den Beingotik. Das ist ein Hirtenjunge mit einem Klumpfuß, glaube ich. Und das war halt der Gotik. Und der wurde halt von allen dann Beingotik genannt, weil er eben, ja, weil die Besonderheit das Bein war. Ja, und wenn sich dann bei uns in der Familie Sörensen mal jemand einen Arm gebrochen hat, dann war das der Armgotik. Ne? Und als ich dann mir das Sprunggelenk dann mal zerstört hatte, dann war ich auch der Beingotik. Ja, und jetzt ist der Brian der Kniegotik.
Ja, tolle Serie Armer übrigens. Kerl. Tolle Serie übrigens.
Absolut.
Ich habe die gesehen, da war ich glaube 8 oder 9. Und als die letzte Folge vorbei war, habe ich geweint. Und ich weiß nicht mehr, mit wem ich sie geschaut habe, zusammen mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Auf jeden Fall einem von beiden. Und hat mich dann gefragt, warum weinst du denn? Und ich habe gesagt, weil es vorbei ist. Ich will nicht, dass es aufhört.
Ja. Das ist gut, da könnten wir jetzt auch eine Brücke zu ALF schlagen, da war es auch ziemlich gemein, als es aufhörte.
Da kommen wir in 3 Jahren dazu.
Genau, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns dafür zu rüsten. Allerdings muss ich sagen, ich fand Silas damals auch einfach toll. Insbesondere, ich habe diese Szene noch vor Augen, wie er auf einem Pferd sitzend Flöte spielte und das habe ich natürlich nachgemacht, allerdings ohne Pferd. Also okay, ich hatte ein Schaukelpferd, aber es ist denn doch nicht dasselbe.
Ja, spielst du immer noch Flöte?
Nein, du weißt ja, ich bin umgeschwenkt.
Ah, jetzt bist du reich. Jetzt spielst du Ukulele.
Aber hey, es wird immer besser. Ich habe letzte Woche das allererste Mal vor Publikum gespielt. Also immerhin. Ja, ja, doch, doch, oh, doch, doch. Ich habe Aloha Hea He von Achim Reichel dargeboten. Das sind tatsächlich nur 3 Akkorde. Das geht dann irgendwie. Das ist irgendwie A-Moll, C und G. Immer schön im Wechsel. Mhm. Und das Publikum hat fleißig mitgesungen und hat dann mein schlechtes Spiel oder meine kleinen Verspieler ein bisschen übertönt. Es waren wunderbare Stimmungen im Saal.
Let me entertain you, Pastor. Give energy to the people. The people will give energy back. Hat mal ein sehr guter deutscher Schlagzeuger gesagt, der bei einer Audition für Dream Theater war, als sie einen Drummer gesucht haben. Der Marco Minnemann, toller Typ.
Oh, cool. Ja, nee, den Spruch kann man sich auf jeden Fall auf ein Küchenhandtuch sticken.
Ja, ja, oder auf eine Fußmatte.
Brian, Zuhörendenpost.
Her damit.
Und ja, dann doch ab und zu mal ein bisschen was rein. Der Nico hat geschrieben, er hat sich mal Gedanken gemacht über die Schalldämmung der Tennerküche. Und er glaubt einfach nur, dass im Wohnzimmer nichts gehört wird, weil es einfach so im Text steht. Jedoch gibt es, wie erwähnt, Beispiele, wo ALF aus der Küche ruft oder lacht, was im Wohnzimmer zu hören ist. Das ist dann der Situation geschuldet. Egal, es schafft Illusion und Spaß, schreibt er. Dem ist wenig hinzuzufügen.
Nehmt das Geld! Das ist unser, das ist unser Geschäftsführer, genau.
Er schreibt weiter, mal noch was zum Nachdenken für alle Freaks. Haben die Tenners echt nur ein Bad und das auch noch hinter dem Schlafzimmer der Eltern? Für ein Haus eher ungewöhnlich. Egal. Wer mag, darf wie ich kurz drüber nachdenken und wenn nicht, halt nicht. Ich habe es getan und es hat mein Leben kaum verändert, schreibt Nico.
Der Nico hat aber einen validen Punkt, ne?
ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch ein zweites Badezimmer, muss ja. Aber wenn,
ja,
wenn es da, wie ich glaube, wirklich ein zweites Badezimmer geht, dann muss das auch vom hinteren Flur abgehen, auf jeden Fall, würde
ja,
ich
ja
sagen, oder?
Ja.
Woanders, wo soll es sein?
Ich, ich glaube, Nico, das gebe ich dir als Hausaufgabe mit, weil ich jetzt nicht recherchieren kann, weil wir ja gerade am Quatschen sind. Ich glaube aber, dass das eine Standardbauweise von solchen einstöckigen, ist ja eine Lüge, das Tennerhaus ist ja ganz einstöckig, doch es ist einstöckig mit einem Dachboden, dass genau, es diese Standardbauweise ist, dass es ein normales Badezimmer gibt und eben im Elternschlafzimmer, das ist das Elternschlafzimmer, dort eben nochmal ein separates Bad. Ich glaube, das wird so in den USA heute noch so gebaut. Aber ich kann das ja gerne mal nachrecherchieren, Nico, du auch, wenn du möchtest. Und dann freuen wir uns, wenn es so ist, wie ich gesagt habe. Und dann vergessen wir es einfach wieder. Und es hat unser Leben nicht nachhaltig verändert.
Trotzdem macht es Spaß, über sowas nachzudenken.
Ja.
Nico, vollkommen verstehen.
Ja, natürlich.
Ach ja, und dann habe ich ja in die letzte Folge noch reingeschnitten, dass sich Hendrik Buchner noch gemeldet hatte, ne? Der Autor oder einer der Autoren von den drei Fragezeichen, der ja Nick Minz in einem seiner Bücher quasi wieder zum Leben erweckt hat, beziehungsweise einen zweiten Auftritt verschafft hat. Und zwar als Buchmacher. So, da kam das her. Okay. Ja, und ich hab ja auch schon da, glaube ich, alles reingeblubbert, was Hendrik uns so lieberweise geschrieben hat. Zum Beispiel, welche Lieblingsfolgen er hat oder welche zumindest bei ihm ziemlich weit oben rangieren. Was ich unter den Tisch hab fallen lassen, ist, dass mir Hendrik Buchner noch eines seiner Lieblingszitate, seiner Allzeit Favorites geschrieben hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau aus der Pizza-Folge. Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Das ist kaputt. Das ist Absicht. Du sollst es wieder zusammensetzen. Wieso? Ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Ich liebe diese Szene auch. Ich liebe es, wie die Puzzleteile über diese Fellhand
ja
rinnen. Es ist so schön.
Herr Buchmann, da haben Sie sich ein Zitat ausgesucht.
Buchner. Nicht Buchner und Buchmacher durcheinander.
Komm, ich sind eher vor lauter Buchner. Der Herr Buchner. Herr Buchner, da haben Sie sich ein wundervolles Zitat ausgesucht, das eines von mehreren ist, was den Dialogwitz eigentlich in a nutshell beschreibt. Und da habe ich meinen ersten Anglizismus rausgeworfen.
Ich bin stolz auf dich. Übrigens, ich möchte auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass er uns noch geschrieben hatte, was für ein passender Name für einen ALF-Podcast. Und ich dachte so bei mir, ja, Mensch, Haare im Thunfisch, das ist ja wirklich ein toller Name für einen ALF-Podcast. Aber nein, er meinte den Namen Brian.
Oh. Echt?
Ja.
Oh.
Ein ganz, ganz, ganz lieber Kerl. Also ganz, ganz lieb zurückgeschrieben. Hätte ich nicht gedacht, dass er so ausführlich uns zurückschreibt. Und dann hat er uns ja auch noch einen fotografischen Gruß hinterlassen. Den habe ich auf Instagram gepostet. Mhm. Für all diejenigen, die auf Instagram folgen und für diejenigen, die uns nicht folgen, warum folgt ihr uns nicht? Mhm. Könnt ihr euch mal angucken, was der Hendrik Buchner da uns geschickt hat.
Also Herr Buchner, vielen Dank auch nochmal für das Lob meines Vornamens. Ich hatte da wenig Aktien drin, das waren eher meine Eltern.
Trotzdem war es eine harte Kindheit, wie du ja schon mal zu Protokoll gegeben hast.
Och, dafür bin ich jetzt der harte Hund, der ich heute bin. Der am Schluss von dem wundervollen Film Gran Torino mit Clint Eastwood Rotz und Wasser geheult hat.
Schäme dich nicht deines Rotzes.
Nein. Niemals.
Liebe Thunfischende da draußen, liebe Haarige, wir brauchen übrigens euren Input. Wir besprechen aktuell die letzten Folgen der ersten Staffel von ALF. Und um das Staffelende gebührend zu feiern, möchten wir gerne eure Lieblingszitate der ersten Staffel sammeln. Vielleicht ergibt sich daraus ja eine tolle Top 10 zum Schieflachen oder sogar eine Top 20 oder eine Top 30. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt uns bitte eure drei liebsten Zitate aus Staffel 1 ohne besondere Reihenfolge auf eine Postkarte und schickt sie an das ZDF. Nee, Moment, natürlich per Mail an podcast@haare-im-thunfisch.de unter dem Betreff Lieblingszitate. Und zwar bitte bis zum 15.10.25. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Vorschläge. Das wird auf jeden Fall eine Belustigung allererster Kajüte.
Um Gottes Willen, da habe ich danach wahrscheinlich Bauchmuskelkater.
Ich auch. Ich freue mich schon darauf, wie wir das dann hier auch live bzw. on tape alles vorlesen. Aber damit, lieber Brian, gebe ich dir das Zepter. Hier hast es. Worüber reden wir heute?
Ich fühle eine Aura um mich herum. Nein, Quatsch. Wir sprechen heute über Brians Sternstunde. Zum englischen Titel komme ich gleich. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 26.04.1988 und die Erstausstrahlung in den USA, wie gewöhnlich etwas früher, am 13.04.1987, also fast genau ein Jahr vorher. Der englische Titel ist Weird Science. Und das fand ich jetzt spannend, denn Weird Science ist zum einen ein Song, den die Gruppe Oingo Boingo geschrieben hat, nie gehört. Die heißt nämlich Oingo Boingo. Ich habe es 5-mal lesen müssen.
Also Oingo Boingo.
Oingo Boingo. Danke, da sind wir wieder bei der Schulaula. Ich habe mich verlesen. So ein Mist. Oingo Boingo, natürlich. Oingo Boingo. Ja, genau. Super Ingo. Aber was ich viel interessanter fand, ist, dass Weird Science auch ein Filmtitel ist. Und du wirst nie erraten, welcher Film das ist. Es ist ein Film aus den 80ern. Dementsprechend ist der deutsche Titel mehr als bescheuert. Denn bei Weird Science...
Ist das mit Steve Martin?
Nein. Nein, nicht der Mann mit den 2 Gehirnen. Nein. Aber ach so. Du bist auf einem guten Weg. Denn Weird Science lief in den 80ern in Deutschland unter dem Namen Lisa, der helle Wahnsinn.
Boah. Okay.
Mit der Kelly LeBrock, die zwei Jugendliche bauen sich eine Artificial... Anglizismus. Ich habe es selber nicht mehr so sehr präsent, aber sie erschaffen quasi eine künstliche Frau und es ist quasi so eine Coming-of-Age-Teenie-Komödie. Aber ich habe den Originaltitel gelesen von Brian Sternstone und dachte mir, Weird Science, Filmtitel, das ist doch mit Sicherheit Lisa. Kurz gegoogelt, ja, er ist es.
Okay, ja, das ist ja eine doppelt interessante Referenz, okay.
Das ist das, was ich dazu...
Wie findest du denn Brians Sternstunde?
Den Namen als Titel. Den Namen als solches? Naja, man hätte es auch Brians Straßenbeleuchtung oder Brians Molekül nennen können.
Aber ich glaube, man kann sehr lange suchen in all den Staffeln, um im Deutschen einen Folgentitel zu finden, wo ein Name eines Themamitglieds vorkommt, oder?
Ja.
Im englischen Original passiert es ja sowieso nicht, weil wir es da ja nur mit echten Songtiteln zu tun haben. Aber dass wir im Deutschen das nochmal haben, dass irgendwie der Name Willie, Kate, Lynn vorkommt in dem Folgentitel.
Du hast recht.
Da musst du ziemlich suchen, oder?
Da hast du recht, ja. Ich wüsste jetzt spontan auch nichts.
Ich auch nicht. Außer Eric, wo bist du aus Staffel 4, fällt mir da auch nichts mehr ein. Aber... Vielleicht müssen wir uns wieder eines Besseren belehren lassen, aber auf jeden Fall hat das Seltenheitswert. Ich glaube, das können wir unterstreichen.
Ja. Unterstreichen können wir auch, dass...
Das wieder los. Diese Überleitung aus der Hölle.
Ja, aber wie die Zuhörenden und du ja auch gemerkt haben, ich werde im Laufe der Aufnahme werde ich immer besser, was die Überleitung angeht. Ist manchmal ein bisschen holprig am Anfang, aber es wird. Und jetzt habe ich vollkommen vergessen, was ich für einen Unsinn erzählen wollte und deswegen springe ich jetzt in den Prolog. Wir sind im Wohnzimmer. Der Außerirdische sitzt auf der Couch, Kate am Küchentisch und die Tür fliegt auf. Ein völlig gehetzter Willy kommt herein.
Zerzaust, Haare.
Ja, ja, genau. Was denn passiert wäre, ist so schnell gekommen, wie es nur möglich ist. Wir sind zu sehr auf den Dialog eingehen, weil das, was danach passiert, ist eigentlich viel witziger. Was bei diesem Dialog zwischen Kate und Willy herauskommt, Kate sagt, ich habe dich nicht angerufen. Und er dreht sich zu dem Außerirdischen und sagt, du. Und da geht's schon los. Jetzt habe ich das nicht mehr genau präsent. Sagt Alf nicht sowas? Ich sagte nicht, du solltest nach Hause stürzen. Du sollst schnell nach Hause kommen.
So schnell, wie es dir möglich ist.
So schnell, wie es dir mit nach Hause stürzen, sondern so schnell, wie es dir möglich ist. Der Fernseher ist kaputt.
Aber du...
Entschuldigung.
Aber du hast hier gleich zu Beginn einen grandiosen Klausnitzer. Du hast ihn schon erwähnt. Max Wrights fast etwas ungläubiges You wird im Deutschen zu Klausnitzers Du.
Ja, genau. Das ist leicht drohend.
Ohne Fragezeichen. Das Fragezeichen von You ist weg, ne?
Ja.
Dafür aber mit 3 U. Du. Ich finde das so toll.
Das ist richtig gut. Nils, also ich sage, ich glaube, wir haben es schon des Öfteren während den Folgen gesagt, Nils Klausnitzer war ein fantastischer Synchronsprecher, hat ja auch Roger Moore gesprochen, war Psychotherapeut nebenher noch. Ich weiß auch gar nicht, das wurde ich auch mal gefragt. Ja, hat er das dann hauptberuflich gemacht oder Synchronsprecher hauptberuflich? Da musste ich leider mit den Schultern zucken und sagte, weiß ich nicht. Ist ja auch egal.
Es gibt viele Quereinsteiger. Es gibt Menschen, die haben vorher was ganz anderes gelernt und landen später irgendwie mal, ne, im Showgeschäft, ja, auf welche Art auch immer.
Aber schön, dass du Klausnitzer erwähnst. Da kommt nämlich gleich der nächste Moment. Du bringst mich in höchste Panik, um mir das zu erzählen? Die Antwort des Außerirdischen ist trocken. Verzeih mir, aber ich war in Panik, denn heute gibt's die Muppets-Show.
Und es ist im Englischen nicht die Muppet Show.
Oh, was ist es im Englischen?
Er sagt, sorry, but I began to panic when I missed Gumby. Das heißt, er ist da schon in Panik geraten, weil er bereits eine Sendung verpasst hat, die da heißt Gumby. Und The Gumby Show war eine US-amerikanische Kindersendung, die in den 60ern sogar mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Gumby ist eine Figur aus grüner Knete. Du kannst es dir wahrscheinlich jetzt schon vorstellen. Ja. Das ist also so eine Knet-Trickfilmserie. Ich glaube, heute würde man Claymation sagen, ne? Ja, genau. Das ist genau. Gumby.
Ich habe
also keine Muppets, sondern eine Kindersendung.
Gumby. Zu Gumby habe ich was gelesen. Das habe ich bei meiner Recherche nicht verstanden, was damit gemeint ist. Aber da kannte ich ja den O-Ton nicht. Gumby wurde in der brasilianischen Synchro auch durch irgendwas anderes ersetzt.
Ja, vermutlich immer irgendetwas, womit quasi das jeweilig angesprochene Publikum connecten konnte. Ne? Muppet Show finde ich ganz gut hier an der Stelle.
Da, 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 da. Nein, nicht ablenken lassen. Focus! Jetzt kommt aber eine gute Überleitung. Der Fokus von Willy in diesem Fall ist ganz klar, denn der Fernseher wird nicht repariert. Es wird sowieso zu viel ferngesehen in dem Haus. Alf bringt auch noch irgendeine flapsige...
In die Röhre geguckt, glaube ich.
In diesem Haus wird sowieso zu viel in die Röhre geguckt. Und Alf sagt auch noch irgendwas, aber das ich hatte mir das doch... Dann habe ich mir es vergessen aufzuschreiben.
Naja, Alf schließt im Endeffekt diese für ihn doch ziemlich verfahrene Situation mit dem Satz, willkommen in unserer stillen Hütte in den Rocky Mountains.
Ach ja.
Und das ist ein im Hause Sörensen zumindest viel zitierter Satz, wenn bei uns zum Beispiel mal wieder das Internet ausfällt, weil unsere alten Hausleitungen mit den 250 Mbit mal wieder überfordert sind. Ne? Aber kannst du dir vorstellen, was im Original gesagt wird?
Es ist wahrscheinlich was wesentlich Schärferes. Ich bin sehr gespannt.
Nein, es ist einfach noch viel, viel konkreter und es ist natürlich mal wieder ein popkultureller Bezug. Welcome to Little House on the Prairie. Also willkommen bei unsere kleine
Farm. Ach Gott, da sind wir wieder bei so einer Serie, die ich das... Okay, die musste ich mit meinen Eltern gucken. Ich fand die nicht so toll, aber okay. Die Familie
Ingalls. Aber natürlich ist Little House on the Prairie beziehungsweise unsere kleine Farm der Inbegriff von Technologieferne. Ne? Das heißt,
richtig.
Nicht mal die Toilette im Haus, sondern vermutlich hinten im Hof. Licht wahrscheinlich auch nicht oder nur erst später, keine Ahnung. Ne? Also alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens sind weg und für Alf kommt eben die Absenz des Fernsehens eben dieser Situation gleich, die die Familie Ingalls hat in unsere kleine Farm.
Man hätte auch auf beispielsweise die amerikanischen Mormonen referenzieren können. Im Englischen, ja. Im Deutschen.
Aber warum? Man hätte auch einfach direkt ebenso auf unsere kleine Farm referenzieren können, weil das ja keine unbekannte Serie war.
Stimmt, aber natürlich nimmt Alf eine Fernsehreferenz. Zumindest im O-Ton, ne? Weil er erlebt ja im Fernsehen.
Trotzdem, ich liebe es im Deutschen. Willkommen in unserer stillen Hütte in den Rocky Mountains.
Ja, Alf liebt das Fernsehen. Und wie sehr er es liebt und wie sehr er seinen Miterdlingen auf die Nerven gehen kann, das erfahren wir in dem, was ich mir hier als Akt 1 aufnotiert habe.
Genau, Prolog ist durch, Eröffnungsmodell ist durch. Wir sind weiterhin im Wohnzimmer, obwohl sich diese Szene sowohl im Wohnzimmer als auch an der Durchreiche als auch in der Küche ereignet.
Korrekt. Denn Willy sitzt auf der Couch, liest ein Buch, Lynn sitzt Wohnzimmertisch und lernt offensichtlich für die Schule. Und Kate ist in der Küche und spült Teller und wird von dem Außerirdischen durch die Durchreiche beobachtet. Es entbrennt eine Diskussion über, warum Kate die Teller denn spült. Es gibt die Spülmaschine und sie spült sie nicht, sie spült sie vor. Und ob denn die Spülmaschine keinen Vorspülgang hätte.
Doch, nach dem Kurzspülgang.
Er geht ihr auf die Nerven. Und der Ernst Gedeen macht einen Gesichtsausdruck, das ist so dieses, wenn Blicke töten könnten, was den Außerirdischen dazu verleitet, sich nicht weiter Kates Zorn aufzubürden. Die Puppe geht zu Lynn.
Genau, er geht jetzt quasi nacheinander, arbeitet er die Tenners jetzt ab, weil er hat ja nichts zu tun. Er kann sich ja nicht vor die Glotze setzen.
Genau.
Wenn wir noch ganz kurz bei Kate bleiben dürfen, Brian.
Bitte, bitte, gern.
Da ist mir was aufgefallen. Im Englischen sagt sie, Alf, don't you have something else to do besides stare at me? Also hast du nichts Besseres tun, als mich anzustarren? Und er sagt ja nein und sie sagt daraufhin fine. Und dieses fine wird im Deutschen nicht durch irgendwas ersetzt. Du hast das in der letzten oder vorletzten Episode mal gesagt, dass dir das ab und zu mal bei der Puppe aufgefallen wird. Nach dem Motto, die Puppe sagt noch irgendetwas, aber man hört nichts. Mhm. Und das hast du hier im Deutschen. Dieses fine, was Kate sagt, du siehst, dass ihr Mund aufgeht, aber du hörst im Deutschen nichts. Und es kommt noch, und es ist noch viel, viel seltsamer, aber bei Apple TV habe ich gesehen, hört man im Deutschen durch das Gelächter hindurch noch dieses fine von Ernst Gedeen. Also okay. Da haben sich irgendwie deutsche und englische Tonspur überlagert. Ganz seltsam. Bei RTL Plus hingegen war alles in Ordnung. Ich habe das mal miteinander verglichen. Aber jetzt hast du recht. Jetzt, glaube ich, geht er zu Lynn.
Lynn. Zu Lillin. Entschuldigung.
Sag es. Du kriegst doch sonst einen Knoten in
dir. Nee. Ich bin da schon weiter. Also Lynn lernt tatsächlich für die Schule. Und Alf fragt sie, ob er helfen kann. Und sie sagt, amerikanische Geschichte. Und Alf, vor dem Bürgerkrieg? Ja, nicht mein Gebiet. Es ist.
Und dann geht er so summend zu Willy, so.
Ja, genau.
Und großartig.
Und das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kommt da Brian jetzt schon? Oder quatschen Willy und Alf noch was?
Sie quatschen erst noch was.
Hilf mir.
Eigentlich hat Alf ja so leise Hoffnung, dass Willy vielleicht irgendwann mal Anstalten macht, den Fernseher zu reparieren.
Ja.
Willy fühlt sich ja ganz, ganz wohl, dass der Fernseher kaputt ist und dass man jetzt ja, ne, dass es ja auch ganz erfrischend ist. Und Alf findet das, sagen wir mal, höchstens sarkastisch sehr belebend.
Ja.
Aber als er dann von Willy hört, dass der Kasten erstmal nicht repariert wird, sagt er im Deutschen, drum habe ich das Programm von Uri Geller eingestellt, vielleicht biegt der es wieder zu.
Ja, warum habe ich mir das so aufgeschrieben?
Müssen wir unseren jüngeren Zuhörenden eigentlich mal Uri Geller erklären, in einem Wort?
Löffelverbieger.
Genau. War so ein Showkünstler, ne, der eben allerlei, ne, der vermeintlich übersündlich über weite Entfernung, keine Ahnung, Uhren wieder zum Ticken gebracht hat oder Löffel verbogen hat, irgendwie vor laufender Kamera und so. Der war auch mal, ich erinnere mich da an Shows mit Wim Tölke, wo er zu Gast war.
Ja.
Aber es war im Original im Englischen hier bei Alf nicht Uri Geller, der da zitiert wird von Alf, sondern da sagt Alf, I leave it tuned to Oral Roberts. Maybe it'll heal itself. Also ich lasse es mal eingestellt auf das Programm von Oral Roberts. Vielleicht heilt es sich selbst. Oral Roberts war ein US-amerikanischer Heilungsprediger und TV-Evangelist.
Oh.
Und er war so ein Pionier auf dem Gebiet des TV-Gottesdienstes, ne? Also inklusive Heilungen vor laufender Kamera, ne? Also diesen Beistand, den wünscht sich Alf hier für den Fernseher.
Unfassbar.
Göttlichen Beistand.
Unfassbar. Das ist beides gut.
Vielleicht biegt der
das wieder gerade. Genau. Aber es fehlt ja noch ein Tenner-Mitglied. Der kleine Brian kommt ins Wohnzimmer und berichtet, dass es in seiner Schule einen Wissenschaftskarneval geben wird und
Wissenschaftskarneval. Das ist echt,
ja.
Gemüserevuen und Wissenschaftskarnevals. Was ist das eigentlich für eine Schule, ey?
Ja, pass auf, das wird ja noch besser. Ja? Und sein Projekt ist, er würde gerne das Sonnensystem machen. Alf will natürlich wissen, ein Wissenschaftskarneval? Ist das sowas wie eine wissenschaftliche Ausstellung? Ja, genau, aber mit Clowns. Liebe Zuhörende, behaltet euch die Clowns im Hinterkopf.
Okay.
Behaltet euch die Clowns im Hinterkopf. Alf bietet dem kleinen Brian natürlich seine Hilfe an, weil ihm ist ja sowieso langweilig. Ja? Und er begründet es damit, dass man ihn auf Melmac Mr. Wissenschaft genannt hat. Im englischen Original Mr. Science. Mr. Wissenschaft, ja. Und ich weiß gar nicht mehr, warum er das Zahnarztstudium abgebrochen hat. Nee, er hat Zahnmedizin studiert.
Ja, weil es das leichteste Studium war, seiner Meinung nach.
Ja, genau. Du?
Melmackis haben bloß vier Zähne.
Genau, du hast Zahnmedizin studiert. Ja, wir haben nur vier Zähne. Und in diesem Moment finde ich es geil, wie die Puppe den Mund aufmacht und Billy die Zähne zählt.
Genau, ah, jetzt habe ich es wieder. Er hat es aufgegeben, weil er nicht mit Werkzeug umgehen kann.
Ja, das war das. Genau.
So.
Deswegen putzt er seine Zähne auch nur einmal im Monat, weil sie nur vier haben. Und macht den Mund auf und Billy zählt 1, 2, 3, 4. Und Mr. Wissenschaft hat natürlich auch so seine eigenen Projekte, zum Beispiel der Sandwich Caddy, den er sich damals mal ausgedacht hat. Und da kommt wieder der Technik- und Wissenschaft-interessierte Willy heraus, der sagt, ein Gerät, das dir die Sandwiches serviert. Nein, es ist ein Sandwich, das dir die Golfschläger reicht.
Das erste hätte man Alf eher zugetraut als das zweite.
Ja.
Und es ist ein netter Gag.
Ja. Nein, es ist ein Sandwich, das dir die Golfschläger reicht. Willy findet das lächerlich und dann kommen wir zum Niederschlagsmesser.
Der Niederschlagsmesser. Ich finde das wunderbar, dass Willy seine Niederschlagsmesser vor Alf versteckt, indem er ihn Lynn anvertraut.
Das ist, ja.
Die Preisfrage ist nur, was hat Alf mit dem Ding angefangen, dass es eine solch fehlerhafte Regenmenge anzeigt? Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, er hätte ihn geworfen und zwar 4,80 Meter weit. Lag ich da richtig oder war das nur meine Assoziation? Was ist da eigentlich gewesen mit dem Niederschlagsmesser?
Laut dem Gerät hatten wir einen Niederschlag von 4,80 Meter. Alf hat noch eine bessere Idee für Brians Schulprojekt, denn man könnte ja Lucky ausstopfen.
Genau.
Der kleine Brian ist genervt und er macht's einfach allein und geht weg. Willy Maas regelt Alf, siehst du, was passiert, wenn man sich ständig einmischt? Das wäre nicht passiert, wenn der Fernseher in Ordnung wäre.
Aber mir gefällt übrigens die Synchronisation in dieser Folge mal wieder überall
Maßen. Ja.
Allein auch, dass man im Deutschen das hinbekommen hat, so eine Alliteration in kurzer Abfolge. Okay, es ist keine Alliteration, aber dass man Niederschlagsmesser, Niederschlag und Niedermachen so sehr nah beieinander
gesetzt. Ja, stimmt.
Das macht es irgendwie witzig. Und es besteht kein Grund, das Instrument niederzumachen.
Ja, genau.
Schön. Gefällt mir.
Und die Ausleitung von Akt 1. Wir sind ja in Akt 2 wieder im Wohnzimmer, aber diese Szene wird ausgeleitet. Die gefällt mir sehr gut, weil Willy liest und Alf schaut über den Rand von dem Sofa und sagt, was jetzt aber so witzig ist, was dagegen, wenn ich dir ein bisschen über die Schulter sehe, und ist dir aufgefallen, wie die Puppe ihre rechte Hand auf Willys Schulter legt?
Ja.
Das ist so gut.
Du hast meine Augen für sowas geschärft mittlerweile. Ich wusste, dass dir das gefällt.
Oh, großartig. So leicht, ne? Wundervoll. Wundervoll. Und Willy klappt das Buch zusammen, steht auf und geht.
Dann wäre das Akt 2 nach deiner Zählung immer noch Innentonzimmer.
Innen im Tonzimmer nicht.
Liebe Grüße übrigens an unseren Hörer Alex, der das vorgeschlagen hat, dass ich statt Wohnzimmer jetzt immer Tonzimmer sage. Ich hoffe, dass ich kann das durchziehen. Ich finde das gut.
Hauptsache, wir sind nicht in der Schulaula. Wir sind im Wohnzimmer. Im Tonzimmer, wie so gut bemerkt. Er hat offensichtlich eine Petition angefertigt, die unterschrieben ist von allen Familienmitgliedern. Überreicht es Willy. Das wird jetzt keinen unserer Zuhörenden überraschen. Natürlich hat der Außerirdische alles unterschrieben, stellvertretend. Und jetzt kommt was, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und ich habe so lachen müssen. Ich musste 10 Minuten Pause machen und konnte danach erst weiterschauen. Weil, was passiert? Weil Willi zerknüllt die Petition und Alf sagt, das ist sowieso nur deine Kopie. Das Original ist notariell beglaubigt und unterwegs zu meinem Anwalt. Vormals dein Anwalt. Was hat der denn da schon wieder gemacht?
Der Advokat hat die Seiten gewechselt.
Ja, das ist so dieser Nebensatz, dieser Nachsatz, vormals dein Anwalt.
Ja, jetzt bist du geliefert.
Sie kommen dann wieder auf, oder wolltest du noch was anmerken? Du hast gerade angerufen.
Naja, also ich glaube, Kate grätscht jetzt rein, ne? Sie möchte ein bisschen vermitteln und sagen, aber wir haben doch gesagt, du kannst dir den Fernseher aus dem Schlafzimmer holen.
Ach, der Kleine, da ist wieder der Running Gag mit dem kleinen Fernseher.
Genau. Und er sagt, der ist so klein, das sieht doch jeder aus wie Speedy Gonzales.
Ja.
Und da war ich neugierig, was im Englischen gesagt wird.
Oh ja.
Er sagt, it's too small, it makes everyone look like Danny DeVito.
Oh, sehr schön. Sehr schön.
Gemein.
Aber die Diskussion geht jetzt weiter um den Fernseher. Und ob denn keine Garantie darauf wäre? Ja, natürlich ist Garantie darauf, aber nur, wenn man das Gerät in der Fabrik reparieren lässt. Und Willi schaut offensichtlich auf die Rechnung. Die Fabrik ist in Libyen. Libyen? Ist das nicht bei Bakersfield? Das ist näher an Ägypten.
Und wie heißt die Firma, Brian? Wie kann ein TV-Hersteller in Libyen heißen?
Muhammad Electronics.
Das ist für die jüngeren Zuhörenden, das ist der Vorname des ehemaligen Machthabers in Libyen, Muhammad al-Gaddafi.
Ah, stimmt. Ach du lieber Himmel, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, der Gaddafi hieß ja Muhammad. Muhammad Electronics. Die Firma ist in Libyen.
Die Garantie beinhaltet als Bedingung auch noch, dass man die Frachtkosten dann bis nach Libyen tragen muss.
Genau.
Und da muss ich sagen, da möchte ich den Dialogregisseur umarmen, weil im Englischen wird einfach nur gesagt, what kind of guarantee is that? Und Alf sagt, I'd say a bad one. Ich würde sagen, eine schlechte. Und im Deutschen ist es, was für eine merkwürdige Garantie ist denn das? Und Alf sagt, garantiert gar keine. Das heißt, du hast wieder Garantie, garantiert und gar. Du hast wieder eine Alliteration. Ist das nicht toll?
Sehr schön.
Ich finde das sauwitzig, wenn man das so macht.
Das ist sehr gut. Und Lars, ich glaube, jetzt kommt dein Auftritt. Denn Willi sagt einfach nur, scheinbar hätte ich das Kleingedruckte lesen sollen. Das ist ein Fall für Verbraucher-Ed.
Verbraucher-Ed.
Verbraucher-Ed? Ja, der Typ aus dem Fernsehen. Neulich half er einer Frau in Ochsner, die einen Mäusekopf in ihrer Minestrone gefunden hat.
Ochsner? Ja. Sie hatte einen Mäusekopf in ihrer Minestrone gefunden.
Ja.
Der Hersteller hat behauptet, es wäre nur eine Kichererbse. Und dabei war es ein Finger. Das ist wieder so ein Comedy-Bit. Das ist wieder so zack, 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 immer einen drauf. Das ist voll super. Was denn, Verbraucher Ed hat der Dame ein gratis Jahresvorrat an Minestrone beschert? Das reicht! Ich werde den Burschen mal anrufen. Du hältst dich da raus!
Verbraucher Ed!
Brian, ich liebe diese Episode.
Oh ja.
Beim Rewatch gemerkt. Das ist einfach so toll. Es kommt ja noch mehr.
Es kommt noch mehr. Denn jetzt kommt der kleine Brian und präsentiert sein Wissenschaftsprojekt zusammen mit seiner Schwester, das er ganz, ganz alleine gemacht hat. Und das ist auch wieder so ein schöner Trialog eigentlich. Alf, sieht gut aus. Was ist das? Eine Straßenbeleuchtung? Willi schaut rüber und sagt, das hört man im Deutschen. Ich musste da wirklich sehr laut machen, weil das geht im Lacher unter. Weil Willi sagt, man nannte dich Mr. Wissenschaft. Und sagt dann, es ist ein Molekül.
Ja.
Nein, es ist das Sonnensystem.
Genau. Das Sonnensystem. Auch mal daneben gelegen, lieber Willy.
Darf er ja auch mal. Aber der Außerirdische hat eine Anmerkung. Denn das Sonnensystem ist nicht komplett. Da fehlen ja zwei Planeten.
Ja.
Nämlich?
Mickey und Donald. Du hast die zwei Planeten neben Pluto vergessen. Oh, lass mich raten.
Mickey und Donald. Nein, Lars, es sind natürlich Dave und Alvin. Wie kannst du denn nur?
Finde ich auch gut gewählt, ne? Ich habe, glaube ich, in der Anmoderation schon Chipmunks gesagt, weil ja. Dave ist ja der Typ, bei dem die Chipmunks wohnen. Und Alvin ist der, ja, man könnte sagen, der Bandleader der Chipmunks, ne?
Und es ist tatsächlich, ich habe da auch mal ein bisschen nachrecherchiert, einfach mal so, was mich interessiert hat, dass es eben auf Alvin und David Seville, oder Seville, oder wie man ihn ausspricht, aus dem Alvin and the Chipmunks Franchise, dass das eine Relation ist, das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja, ja. Mir würde jetzt auch nichts anderes einfallen.
Richtig. Natürlich glauben die Tenners nicht, da kommt auch wieder ein Monster-Gag. Als Willi sagt, wenn es sie gäbe, hätte ich darüber gelesen. Bla bla bla, so wie du das Kleingedruckte von Muhammad Electronics gelesen hast. Es ist so schön.
Ja, dann hast du darüber weggelesen. Genau sowas kommt vor. Das Kleingedruckte von Muhammad Electronics ist dir auch entgangen.
Es ist dir auch entgangen, genau. Und der kleine Brian, er vertraut natürlich seinem Freund und er möchte Alvin und Dave halt hinzufügen. Willy zweifelt weiter. Und Alf hält so eine leicht flammende Rede, ne? Wo sind die Freidenker? Ohne die, oh nee, jetzt kommt das später. Ich weiß davon tatsächlich nur noch. Ohne.
Es geht, glaube ich, darum, dass Brian damit ja, wenn er sie weglässt, eine Lüge zementiert.
Genau, ja.
Und da geht's um Galileo, der wäre ja nie um die Welt gesegelt, wenn er das getan hätte, was man ihm, oder das geglaubt hätte, was man ihm gesagt hat.
Galilei ist nicht um die Welt gesegelt, als ob du dabei gewesen wärst. Also, ja.
Oh, das ist so gut.
Es ist richtig, 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 richtig gut. Lynn ist mal wieder so die Voice of Reason. Und versucht so ein bisschen zu schlichten und schließt aber ab mit diesem ganz kleinen Nebensatz, selbst wenn es wahr wäre. Und der Außerirdische ist natürlich vollkommenst in seine Ehre gekränkt. Ich verzichte. Auf was? Das weiß ich noch nicht. Aber ich verzichte.
Ich glaube, er ist hier auch zu Recht gekränkt, weil in dieser Situation ist er ja mal ausnahmsweise ein Experte. Er weiß mehr über alle Sonnensysteme und über alle Sternensysteme zwischen Melmac und hier.
Richtig. Und die Szene wird abgeschlossen, als Willy nochmal Brian zur Seite nimmt und sagt, dein Modell ist sehr, sehr gut.
Man merkt aber auch an Brians Reaktion, dass es noch nicht gegessen ist, das Thema.
Ja, Alf ist sein bester Freund. Das wissen wir ja aus einem Mädchen namens Rhonda. Ach nee, da krieg ich wieder feuchte Augen, wenn ich da dran denke. Nee, komm, wir springen lieber zu Akt 3. Der Außerirdische sitzt in der Küche und telefoniert. Er macht offensichtlich einen Telefonstreich, den ich irgendwie gar nicht so witzig fand, tatsächlich.
Nein, haben Sie...
Oder doch?
Also mir gefällt Bobs Raucherboutique. Haben Sie Prinz Leopold in Dosen? Nein, wissen Sie, wo ich ihn bekommen kann? Oh, ich verstehe. Und er legt er auf und sagt sowas wie... Das ist gar nicht so lustig, wie ich dachte. Oder sowas in der Art. Und das geht zurück, glaube ich, auf einen ganz bekannten Telefonscherzanruf. Der heißt im Original Prince Albert in a Can. Und also, dass du quasi bei so einem Rauchershop, bei so einem Tabakshop anrufst und sagst, haben Sie Prinz Albert in einer Dose? Und der das denn bejaht, kannst du sagen, na, dann lassen Sie ihn doch raus. Witzig ist einfach, dass dieses Prince Albert, dass das eben Tabak ist. Ist offenbar wohl meine Tabakmarke gewesen und wurde eben, ne, kennst du ja in diesen Tabakdosen, in diesen größeren, ne,
ja, ja.
Sieht immer so schön vintage aus heutzutage, verkauft. Und darauf fußt dieser Gag. Der funktioniert natürlich auch nur dann, wenn das Gegenüber das Ganze bejaht. Dann kannst du halt sagen, well, let him out. Aber die Antwort am Telefon lautete ja offenbar nein. Also Bob verneint das Ganze und deswegen weiß Alf nicht, wie er jetzt weitermachen soll. Und deswegen endet dieses Telefonat eben so unbefriedigend. Ich weiß bloß nicht, warum man Prince Albert in a can mit Prinz Leopold in Dosen übersetzt hat. Gibt es einen Tabak, der Prinz Leopold heißt?
Oh.
Hätte man nicht was anderes nehmen können? Weil der einzige Prinz Leopold, der mir so ad hoc einfällt, so aus neuerer Zeit, ist das nicht dieser bayerische Prinz, der auch Rennfahrer war?
Jetzt
mal ein Prinz Poldi oder sowas, ne?
Jetzt hast du mich. Prinz Poldi war der Fußballer, Lukas Podolski.
Ja, aber es gibt noch einen echten Prinzen, der auch Leopold hieß und den man auch Poldi genannt hat. Also bin mir ziemlich sicher. Trotzdem, das passt irgendwie nicht. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, wie man darauf gekommen ist, aus Prinz Albert Prinz Leopold zu machen. Aber das müssen uns eigentlich die Zuhörenden sagen. Ist euch das klar gewesen, dass es hier um Tabak geht? Tabak in einer Dose? Weil du hast ja im Deutschen quasi dann bloß diesen Hint bekommen, auch Anglizismus, egal, diesen Tipp bekommen mit der Raucherboutique, dass es also irgendwas mit Raucherbedarf zu tun hat, ne? Und dann, das engt es ja schon mal ein, was da in einer Dose verkauft wird, dass das vermutlich Tabak ist. Ja, gut. Ging voll nach hinten los.
War mir tatsächlich.
Prinz Leopold in Dosen. Aber dieser Prince Albert in the Can-Witz, den kennst du. Den gibt es nämlich anders übersetzt auch in Stephen King's S, in dieser Fernsehverfilmung mit Tim Curry. Mhm. Da kommt doch einer vom ehemaligen Club der Loser in diese Bibliothek. Und oben ist doch auf der Balustrade erscheint Pennywise.
Mhm.
Und ist da ziemlich nervig unterwegs und erzählt diesen Witz. Haben Sie Prinz Albert in Dosen, dann lassen Sie ihn doch raus, den armen Kerl oder sowas, sagt Pennywise da oben dann.
Da hast du mich jetzt echt kalt erwischt.
Ich dachte, ich krieg dich jetzt mit so einer Horrorfilmreferenz, aber bitte.
Das war mir jetzt alles.
Extra für dich rausgesucht.
Danke, das ist aber sehr lieb. Nee, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Bevor wir uns zu sehr.
Aber jetzt viel wichtiger, Brian kommt nach Hause, ne?
Richtig, und sein Wissenschaftsprojekt ist durchgefallen, weil er natürlich seinem Freund Alf vertraut und er hat Alvin und Dave hinzugefügt und er hat ihm geglaubt. Und der Außerirdische fragt natürlich, wie es war. Ja, und der kleine Brian wurde halt von allen ausgelacht und verlässt die Küche wieder. Und jetzt kommt aber das, was mir ein bisschen dieses kurze Intermezzo ein bisschen rettet. Alf ist wütend. Er nimmt das Telefon. Hallo Vermittlung.
Ich bin sauer. Ich bin wütend.
Ich bin wütend. Hallo Vermittlung. Verbinden Sie mich mit Brians Schule. Ach ja, natürlich. Verbinden Sie mich mit der Franklin Middle School.
Hallo Vermittlung, geben Sie mir Brians Lehrerin. Und dann sagt er, ach ja, natürlich, dann verbinden Sie mich mit der Franklin Elementarschule. Da habe ich mich drüber aufgeregt.
Elementarschule.
Franklin Elementarschule.
Elementary School.
Elementarschule gibt es bei uns seit der Kaiserzeit nicht mehr. Deswegen, also es ist eine Grundschule. Ne? Also ich hätte jetzt Grundschule einfach übersetzt. Keine Ahnung, weshalb man auf Elementarschule kam.
Ja, ich weiß, dass es über die Vermittlung.
Über das Telefonbuch billiger geht,
aber ich habe nur 3 Finger und 1 Daumen. Ja, das sollte Ihnen auch leid tun. Das hat ein bisschen für mich gerettet.
Ja, das sollte ihn auch. Es ist auch wunderbar. Du hörst das Gegenüber nicht. Du kannst bloß immer so ein bisschen extrapolieren, was da auf der Gegenseite jeweils gesagt wird. Ja, das sollte ihn auch. Ja,
genau.
Schön. Schön, schön. Ja, dann ist diese Küchenszene eigentlich auch wieder durch. Ja.
Ja, und dann springen wir mal wieder zu den wichtigen Dingen. Zum Fernseher. Willy ist offenbar dabei, den Fernseher zu reparieren.
Aus purer Not.
Möchtest du den Dialog repetieren oder soll ich ihn? Den habe ich drauf.
Nein, bitte, du kannst das.
Okay.
Da brauchst du mich nicht für.
Im Wechsel. Alf beginnt. Ich glaube, du solltest einen qualifizierten Fachmann an die Sache ranlassen.
Mr. Siebengescheit, Mr. Wissenschaft. Nur zu deiner Information, ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Es fehlt die Stromzufuhr zum Hochspannungstransformator. Du brauchst also Strom für ihn. Ja, das würde hilfreich sein. Kommt sofort.
Puff.
Genau. Max Wright geht in einer Wolke auf. Das Gesicht ist schwarz. Alf ist vollkommen erschüttert. Willy, das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Ein Missverständnis? Du bringst mich beinahe um die Ecke und sagst, es war ein Missverständnis? Ist ja schon gut, dann sage ich eben, es tut mir leid.
Ich habe mich geirrt.
Ah, ich habe mich geirrt oder es tut mir leid?
Nee, dann sage ich, ich habe mich geirrt. Und dann klingelt es auch schon.
Vielleicht solltest du besser an die Tür gehen, das ist wahrscheinlich Verbraucher-Ed.
Du hast ihn also doch angerufen, obwohl ich dich gebeten habe, es nicht zu tun. Du hast nicht gesagt, tu es nicht, sondern halt dich da raus. Du solltest dich einfach präzise ausdrücken.
Und Willy sagt dann auch noch dass er Alf einfach dem Verbraucher-Ed aushändigt.
Ja, das wäre doch mal eine tolle Schlagzeile für die 6 Uhr Nachrichten.
Da muss man das Schauspiel von Max Wright wieder hervorheben. Großartig.
Absolut, absolut.
Aber es ist nicht Verbraucher-Ed, denn als Willy die Tür öffnet, ist es der erste 3, 2, 1 Gaststar-Alarm. Wir müssen das echt nochmal.
Den wir aber ganz kurz halten können, weil das ist wieder Marsha Wallace und die haben wir in der vorletzten Folge bei den Spargelspitzen schon gehabt.
Und sie ist großartig.
Und deswegen ist es umso komischer, dass Willy Mrs. Lyman hier nicht wiedererkennt. Vielleicht liegt das auch daran, dass sein Hirn gerade etwas geräuchert wurde, aber er müsste Mrs. Lyman ja eigentlich kennen, weil er hat sie ja bei der Aufführung in der Schulaula.
In der Schulaula? Hilfe.
Da muss ich übrigens nochmal kurz zurückspringen, Brian.
Ja.
Als Alf reinkommt ins Wohnzimmer, schlägt er doch Willy vor, ein bisschen Fragen und Antworten zu spielen. Ne?
Ja.
Im Englischen schlägt er eine Runde Trivial Pursuit vor.
Oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Da habe ich eine kurze Anekdote dazu. Ich habe das mit meinen Eltern immer sehr gern gespielt. Und mein Vater, mein Vater ist ja Baujahr 1951. Und die mussten in der Schule sämtliche Hauptstädte von allen Ländern der Welt auswendig lernen. So.
Dann war er wahrscheinlich bei diesen geografischen Fragen der überhaupt nicht zu schlagen, nehme ich an.
Überhaupt nicht, aber das ist ja nicht die Story. Die Geschichte ist, ich bekam die Frage, was ist die Hauptstadt der Mongolei? Ich werde die Hauptstadt der Mongolei meinen Lebtag nicht vergessen. Es ist Ulaanbaatar für die Zuhörenden. Aber ich saß da mit vielen Fragezeichen über dem Kopf. Und das, was mein Vater sagte, da müssen die Zuhörenden jetzt so ein bisschen des Kurpfälzischen mächtig sein oder man kann es vielleicht auch ableiten. Der war völlig konsterniert, dass ich das nicht weiß. Und dann ging es los. Für was haben wir nicht auf die Schule geschickt? Das muss man doch wissen. Das gibt's doch nicht. Ich war so verstört. Ich glaube, ich war 12 oder 13. Und keine Ahnung, es ist der Ulaanbaatar, Mensch, das muss man doch wissen. Ah, oh, großartig. Das vergesse ich nie. Die Hauptstadt der Mongolei ist Ulaanbaatar. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt hier auch wieder einen kleinen Bildungsauftrag erfüllt, aber es steht ja immer noch Mrs. Lyman in der Tür.
Ja, denn...
Und sie ist großartig. Sie ist Marsha Wallace ist einfach großartig.
Sie war wunderbar. Denn scheinbar... Beziehungsweise, was heißt scheinbar, sie ist hier, um über ein Telefonat zu sprechen, das Willy mit Brians Lehrerin geführt haben soll. Und wenn ich das so formuliere, dann wisst ihr Zuhörende, dass Willy dieses Telefonat nicht geführt hat, sondern ein gewisser anderer jemand.
Der andere jemand hat mit Mrs. Lava
telefoniert. Mit Mrs. Lava, genau. Und Mrs. Lyman ist natürlich etwas... konsterniert, ob des aufgeschraubten Fernsehers und Willys schwarzem Gesicht. Und sie möchte auch schon wieder gehen, aber Willy beruhigt das Ganze und sagt, ja, ich erinnere mich. Was habe ich denn gesagt? Also, Willy muss sich wieder als kompletter Idiot verkaufen
weil Alf wieder Unsinn gemacht hat. Ich wüsste nicht, wie ich das besser beschreiben soll.
Brian, wir reden immer sehr viel über das Puppenspiel, aber wir müssen auch hier mal kurz über diese Energie zwischen den beiden sprechen.
Ja.
Also diese Szene, wie Willy eigentlich die Mrs. Lyman, die ja eigentlich die Flucht ergreift wieder, ne? Mhm. Wo sie die Situation so vor sich sieht, wie er es denn doch hinbekommt, dass die beiden am Ende da sitzen.
Ja.
Und dann das jetzt doch besprechen, weil sie ist ja eigentlich, sie hat ja eigentlich fast auf dem Absatz kehrt gemacht.
Ja, ja, ja.
Und sitzt da auch sehr steif und sehr konsterniert irgendwie. Also die Mrs. Lyman fühlt sich überhaupt nicht wohl in der Situation. Das war ja ihr gut anzumerken.
Ja gut, ich würde mich in der Situation auch nicht wohlfühlen, wenn da ein kaputter Fernseher ist und ein Mr. Tanner, der offensichtlich gerade den Unfall hatte. Aber auf jeden Fall...
Und offenbar auch mit dem Fernseher geschimpft hat.
Also ja, genau, genau. Ich war der Meinung, ich hätte Stimmen
leichte
gehört.
Issues hat, ja.
Und es geht natürlich um die... Das ist auch so ein ganz kurzer Monster-Gag. Es geht um die beiden erfundenen Planeten. Die erfundenen Planeten. Ja, bei einem sagten sie, hielten sie an, um auszutreten.
Oh Mann. Ja, lohnt sich ja, wenn man da eh, ne, in diese enge Kurve muss. Ja,
das stimmt. Eine enge Kurve. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und jetzt kommt, glaube ich, eine deiner Lieblingsszenen. Denn Willy geht in die Küche, weil er natürlich wissen möchte, was er, a.k.a. Alf, denn wirklich alles zu Mrs. Lava gesagt hat. Und der Außerirdische sitzt da mit roten Plastiklippen.
Warum? Warum?
Ich weiß es nicht.
Warum?
Ich weiß es nicht. Und Willy setzt sich ihm gegenüber, guckt ihn an und sagt, draußen sitzt, kurze Pause, und reißt ihm die Lippen aus dem Mund.
Und Alf stöhnt dabei auf. Und ich weiß, dass ich diese Brian Stern schon, es war auf der B-Seite von dem ersten Weihnachtshörspiel von Alf. Und ich weiß, dass ich das damals zu Weihnachten, glaube ich, 88 bekommen habe. Und ich hatte damals die Folge noch nicht gesehen. Und dann hörst du auf dem Hörspiel wirklich nur, wie Willy sagt, draußen sitzt. Und dann hörst du so, draußen sitzt die Schuldirektorin. Und ich denke, was ist in dieser Sekunde gerade passiert? Weil das erzählt dir auch keine Erzählerstimme irgendwie, dass Alf da irgendwie gerade mit Wachslippen rumspielt.
Ja.
Also ganz, das war ganz, ganz seltsam, das war weird. Aber ist es natürlich eine tolle Szene.
Aber jetzt kommt mein Liebling. Da setze ich mich nochmal zurecht und guck, dass mein Knie nicht so sehr schmerzt. Denn Willy Maas regelt natürlich Alf, dass aufgrund seiner albernen Geschichten er jetzt in dieser Situation ist und Alf beharrt darauf weiterhin. Und ich bin mir des genauen Dialogs nicht mehr sicher. Ist ja auch nicht wirklich wichtig. Also nicht so wichtig, denn die Zuhörenden sollen die Folge ja auch schauen. Alf sagt was über Dave und dann fällt Willy ein, dass er darüber mal was gelesen hat. Nämlich, dass es einen Planeten hinter Pluto geben soll, den sie Chiron nannten. Und vorher irgendwie so ein Zahlenkürzel, ne?
Nee, Objekt Koval.
Objekt Koval, genau.
Und,
Objekt Koval.
Und auf dieses, und dieses, bei diesem Chiron, weil Alf Chiron erwähnt, er hat nämlich vorher beim Mount Palomar im Observatorium angerufen.
Ja.
Und daher hat Alf diesen Begriff Chiron bekommen. Und der bringt wiederum bei Willy
genau.
Was zum Klingeln.
Objekt Koval, ja. Genau.
Und dieser Koval ist übrigens der Typ, der dieses Objekt wirklich damals entdeckt hat am Himmel.
Ich kann mich dunkel erinnern.
Dass das Ding aber wirklich ein Planet sein soll, das war höchstens, glaube ich, mal so ein Ding in der Populärwissenschaft. Ich glaube, die eigentliche Wissenschaft, die war sich ziemlich sicher, dass das kein weiterer Planet ist. Naja, gut, heutzutage denken wir da anders drüber, weil ja Pluto auch keiner mehr ist, aber ja.
Auf jeden Fall. Es ist Willy voll im Wissenschaftsforschermodus und Alf, woher er denn das weiß? Und Alf präsentiert seine Sternenkarte, Rand McNallys Führer zu den Sternen. Und Rand McNally
und
ist...
Und Willy kriegt sich nicht mehr ein.
Genau, und Rand McNally ist, soweit ich weiß, ein ziemlich populärer Hersteller in den USA gewesen, von Straßenkarten und so einem Quatsch, ne? Glaube ich. Mhm. Da hatten wir es, glaube ich, schon. Oder?
Ja, also auf jeden Fall Karten. Ich würde sagen, es Karten. Ist das Pendant ja. zu Dirke.
Ne? Stimmt, der Dirke-Weltatlas. Ach du lieber Himmel. Lars, wir sind alt. Wir sind wirklich alt.
Du vielleicht, ich werde ewig leben.
Ja, ja. Willst du denn ewig leben? Wer dieses Zitat aus einem Film aus den 80ern erkennt, der kriegt einen Keks. Den bringe ich wirklich vorbei, weil das ist schwierig. Willst du denn ewig leben? Ich habe es jetzt nochmal gesagt. Gut. Was mir in dieser
Ihr
Szene...
Ihr habt es alle gehört. Brian bringt ihn persönlich vorbei.
Bring ich persönlich vorbei. Aber nur innerhalb Karlsruhe und Umgebung, bitte. Was ich an dieser Szene noch so toll finde, ist, Willy studiert die Karte, also Rand McNallys Führer zu den Sternen. Ich hatte ihn in meinem Handschuhfach übrigens. Und er liest und liest Entfernung Großstädte, Melmark, San Francisco. Und sie finden, und Alf zeigt ihm wirklich Dave und Alvin. Willy ist reasonable genug. Reasonable. Heute sind es wirklich wenig Anglizismen. Da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Okay.
Ich könnte es aber auch lassen. Willy entschuldigt sich, denn Rand McNallys Führer zu den Sternen ist für ihn der Beweis, dass Alf recht hat. Und wie sich die Puppe da zurücklehnt und die Hand an den Mund-Nasenraum legt, als Willy sagt, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Bitte, ich warte. Es ist auch supi. Er geht kurz, Willy schaut kurz durch die Durchreiche und hat natürlich diese Lippen in der Hand. Das ist auch nochmal ein kurzer Gag, als Mrs. Lyman etwas verstört schaut und Willy sagt, nur ein paar Lippen.
Nur ein paar Lippen. Es macht die Situation nicht besser. Es macht es nicht besser. Oh Gott.
Alf und Willy diskutieren dann weiter. Ne? Alf sagt, zeig ihr die Karte. Und das kann Willy natürlich nicht tun. Und dann hebt Alf zu einer wirklichen Brandrede an. Für, wo sind die Freidenker? Wo sind die Träumer? Trockene Antwort von Willy. Wahrscheinlich nicht an Brians Schule. Ja, und Willy will halt irgendwie versuchen, die Situation zu retten und versucht, das zu erklären und ob das in dem, ob man die beiden Planeten nicht vielleicht doch drin lassen könnte, weil, ne, Freidenker und die Träumer, dann machen wir ja einen Zirkus aus unserem Karneval. Na, das möchte ich ihren Clowns natürlich nicht antun. Aber nochmal sehr gut.
Da sind sie, die Clowns.
Genau. Sie kommen aber nochmal. Und Brian soll die Planeten bitte entfernen. Und jetzt hält Willy eine Rede und kopiert, wenn ich mich richtig erinnere, eins zu eins das, was Alf gesagt hat. Freies Denken, Freidenker nochmal, Träumer.
Und Galileo.
Und Galileo, denn Galileo wäre nicht um die Welt gesegelt. Und dann klingelt es an der Tür.
Stopp!
Ja!
Es klingelt nicht. Es ist im Deutschen nicht verständlich, weshalb Willy zur Tür geht. Es klingelt im Englischen, aber nicht im Deutschen.
Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist ja auch nicht weiter schlimm, denn jetzt kommt der Auftritt von Verbraucher-Ed-Buganski. Heißt er im englischen Original auch Ed?
Genau, Consumer Ed.
Solche Typen heißen immer Ed.
Ja, ich glaube, jetzt ist er aber fällig, oder? Der 3, 2, 1.
Gaststar. Ich hasse dich. Fühle dich über das Internet getreten. Bitte führe fort. Du Arsch. Ich wusste, du machst es mit Absicht.
Also ich mag diesen improvisierten Jingle mittlerweile sehr, sehr gerne. Wir hatten ja ein paar Folgen lang dieses Flötenspiel. Meine Süße hat ja den Pomp and Circumstance einfach mal ein bisschen auf der Blockflöte eingetutet. Oh. Das war auch sehr nett, aber mir gefällt das hier auch gerade ganz gut.
Ja, das glaube ich dir auf meine Kosten. Aber gut, ich kann damit leben.
Lieber Brian, das ist Gary Goodrow als Consumer-Ad, Verbraucher-Ad. Der Mann für die kleinen Rollen, der sich aber auf diese Art und Weise bald 50 Jahre im Business behauptet hat. Gastauftritte in Fernsehserien, zum Beispiel Wo alle Wege enden, die Straßen von San Francisco, Morg vom Org, After Mash, ne, dieser Nachklapp von Mash, Newhart mal wieder, Agentin mit Herz, Hardcastle McCormick, aber auch in Fernseh- und Kinofilmen, zum Beispiel Die Körperfresser kommen,
halt,
Atemlos.
Stopp. Welche Verfilmung von den Körperfressern? Der mit Sutherland aus den 70ern?
Ja.
Ah, okay. Danke.
Jetzt sagst du auch schon Sutherland.
Ja, natürlich. Das habe ich doch von dir adaptiert.
Okay. Wo war ich in der Aufzählung? Genau, Atemlos. Und jetzt, da könnt ihr mal alle da draußen die Augen schließen. In Dirty Dancing spielt er auch eine kleine Rolle. Gary Goodrow spielt hier Mo Pressman. Das ist der Typ, der Johnny, gespielt von Patrick Swayze, 100 Mücken in die Hand drückt und ihn beauftragt, seiner Frau ein paar extra Tanzstunden zu geben.
Ah.
Da er selbst das ganze Wochenende Karten spielen würde.
Ja.
Das ist auch unser Gary Goodrow.
Ich oute mich jetzt. Ich mag Dirty Dancing. Ich finde den Film toll.
Ich auch. Und diese Szene ist auch echt gar nicht schlecht, weil hier nämlich an der Stelle Patrick Swayze alias Johnny zum allerersten Mal widersteht. Ne? Weil das ist ja eigentlich sein Auskommen, da ja. bei Kellermans die ganze Zeit, naja, sagen wir mal, den Damen extra Tanzstunden zu geben, und er kommt da ja denen auch ziemlich nahe, um da jetzt gar nicht weiter drauf einzugehen.
Nein, kein Schweinkram.
Naja, aber irgendwie wird das von diesem Mr. Pressman auch billig in Kauf genommen.
Das ist richtig.
Wird irgendwie nicht klar, ob er weiß, dass Johnny auch noch was ganz anderes mit den Damen veranstaltet, als nur ein paar Kessesohlen.
Matratzentanz. Okay, jetzt hören wir wirklich auf.
Genau, horizontaler Mambo. Jetzt haben wir die Antwort.
Wonderful.
Aber? Gary Goodrow ist hier unser Verbraucher-Ad, und der reiht sich so ein bisschen in meine Top 10 der Gastauftritte ein. Ich mag den hier sehr.
Auf jeden Fall, was mich an dieser Szene so fasziniert, ist, dass Verbraucher Ed Bugansky, dieser Name, Mrs. Lyman und Willy eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Denn Verbraucher Ed ist wegen dem Fernseher hier. Mrs. Lyman ist der Meinung, Verbraucher Ed ist da wegen der Geschichte mit Brian. Und Willy steht so irgendwie ein bisschen zwischen den Stühlen. Und das Ganze wird natürlich noch schlimmer, als Kate, Lynn und Brian durch die Tür kommen und Lynn als erstes sagt, das ist doch Verbraucher-Ed. Und es geht um die...
Es eskaliert sehr schön.
Es eskaliert brutal. Und wenn du da nicht wirklich richtig, richtig, richtig gute Dinge hast, die mir entgangen sind, weil das ist so ein Feuerwerk. Es wird nochmal auf die Puppe geschwenkt in der Küche, die Lippen an hat.
Ja.
Die Diskussion um die Zusatzplaneten geht. Und als sie ja reinkommt, sagt Verbraucher, ist das ihr Sohn? Nein. Dad. Ich meine, ja, natürlich, er ist es.
Mir ist noch was total Verrücktes aufgefallen. Da bin ich bisher immer drüber weggegangen, auch als Kind. Aber warum schwätzt Verbraucher Ed in beiden Fassungen eigentlich von der Stadtverwaltung, mit der sich Willy vermeintlich im Disput befindet, wenn es doch um den kaputten Fernseher geht?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ganz, ganz seltsam. Weil er sagt City Hall im Englischen und Stadtverwaltung im Deutschen. Ganz komisch.
Entschuldige, ich muss...
Dass er sich gegen die Stadtverwaltung wehrt und er deswegen Verbraucher-Ad eingeschaltet hat. Ganz komisch.
Ich muss es noch. Ist das ihr Sohn? Nein. Dad. Ist es aus der Pistole?
Kommst du nicht drüber weg?
Nee, das ist vielleicht auch schon fast mein Lieblingszitat. Mrs. Lyman sagt, da haben wir verstanden, wie wir veranstalten einen wissenschaftlichen Karneval. Oh, ist das so etwas wie eine wissenschaftliche Ausstellung? Ja, aber mit Clowns. Da sind sie schon wieder, die Clowns.
Ja, aber mit Clowns.
Aber ja, jetzt kommt Mrs. Lymans Bühne.
Ja.
Denn
sie kann sich jetzt als wunderbar progressiv darstellen,
genau,
und sagen können, ja. Und dann greift sie auch wieder die Träumer auf, ne? Die Willy von Alf,
genau,
übernommen.
Also sie repetiert eigentlich genau das, was Alf sagte. Und was ich am Ende dieser Szene so schön finde, ist, wie auf die Puppe geschwenkt wird in die Küche und sie applaudiert.
Ja.
Das finde ich gut.
Das ist so niedlich.
Ja.
Und es ist fast so, als durchbräche Alf in diesem Moment die vierte Wand, da ja das Publikum zugegebenermaßen vom Band, aber trotzdem in den Applaus mit einstimmt, den Alf ja beginnt.
Ja. Ne? Stimmt.
Er applaudiert leise, lautlos und dann applaudiert das Publikum. Und schon sind wir im Epilog.
Ja, der Epilog, da kommt noch mal was geil. Ich muss mich kurz sammeln, entschuldige bitte.
Ist das Ihr Sohn?
Nein, Dad. Ich meine, ja, natürlich ist es. Oh. Wir sind im Epilog im Wohnzimmer. Die Tanner-Familie, beziehungsweise Lynn, Kate, Brian und Alf sind auf der Couch versammelt. Sie haben offensichtlich einen funktionierenden Fernseher, denn Lynn sagt, Brians Geschichte wird gleich gesendet. In diesem Moment kommt Willy mit einem Blatt Papier. Ich hätte hier eine kurze Frage zur Telefonrechnung. Ich hatte jemand ein 2-Stunden-Gespräch geführt mit Lübi. Und was sagt Alf sagt dann sowas wie, ja, Verbraucher-Aid hat dazu geraten, direkt mit der Firma zu telefonieren.
Ja. Das ist toll.
$300-Gespräch. Hier ist doch mal so, Willi. Wir haben einen neuen Fernseher, aber der alte hat mich nicht mal $300 gekostet. Irgendwas sagt er noch, ich weiß es aber nicht mehr. Weil ich hing so fest, dass ich mir wieder bei Nils Klausnitzer mit diesem leicht ungläubigen, mit Libyen. Hammer Electronics. Und zu guter Letzt wird natürlich Brians Geschichte gesendet. Verbraucher-Ed schildert die Situation. Lässt doch kurz ein. Verschwinde, du Clown.
Und hört man da die auch noch so ein Hupen oder ja, so? Ja. Dass man merkt, dass der Clown da irgendwas macht.
Ja, genau. Genau. Ja. Schwinde, du Clown.
Schön.
Und was passiert, liebe Zuhörende? Das ist das, was ab und zu mal passiert, wenn der Lars mich unvorbereitet trifft oder wenn ich den Lars unvorbereitet treffe. Der Fernseher geht kaputt. Es macht ein kurzes Zzt. Es steigt Rauch auf und die Folge ist vorbei.
Ja, da muss ich sagen, wenn sowas bei uns zu Hause passierte, waren wir wahrscheinlich die einzige Familie, die nicht in Panik geriet, weil mein Onkel war Fernseh- und Rundfunktechniker.
Oha!
Der kam dann nach Feierabend vorbei und ich glaube, früher konntest du eben so als Fernseh- und Rundfunktechniker noch wirklich was machen am Fernseher, ne? Ich glaube, heutzutage bei diesen flachen Teilen da, ich weiß nicht, ob man da noch was anderes machen kann, als zu gucken, ob da der Trafo kaputt ist oder was.
Nee. Da kannst du gar nichts machen. Wegwerfen, neu kaufen.
Ja. Das ist schön. Mensch, das war Brians Sternstunde.
Nicht meine, sondern die von Brian Tanner.
Hast du denn überhaupt irgendwie, ja, kannst du eindampfen, ein Lieblingszitat, eine Lieblingsszene aus diesem Füllhorn.
Also Lieblingsszene, boah, das ist schwierig. Ich schwanke zwischen dem Dialog mit der Fabrik in Libyen und dem Kleingedruckten und dem Du bringst mich beinahe um die Ecke. Nee, aber ich nehme das, was mir als drittes noch auf der Liste ist. Und zwar als Alf und Willy Rand McNallys Führer zu den Sternen studieren.
Ja.
Das ist jetzt meine Lieblingsszene tatsächlich.
Das ist die Szene. Und hast du einen Gag?
Ist das Ihr Sohn? Nein. Dad. Ja, natürlich ist es. Ich finde einfach so, wie schnell dieses, nein, wie schnell das kommt. Das ist einfach großartig.
Ich glaube, diese Rand McNally-Szene ist schwer zu toppen. Da muss ich dir einfach beipflichten und noch hinzufügen, Dave, und da ist Alvin. Und was ist das Kleine da? Alvins Höhe.
Das hat ja voll Alvins Höhe.
Ja, und dann nehme ich als Lieblingsgag, was für eine merkwürdige Garantie ist denn das? Garantiert gar keine. Das ist einfach so schön. Die sind sprachlich schön. Und es ist mal wieder eine Sternstunde der Synchronregie.
Ja.
Jawohl.
Absolutely.
Dann, ihr Lieben da draußen, Haare im Thunfisch braucht eure Unterstützung. Ohne euch geht nämlich gar nichts oder zumindest herzlich wenig. Ihr könnt uns sowohl monetär als auch komplett unentgeltlich unter die Arme greifen. Das Unentgeltliche zuerst, wie immer. Wenn ihr ein Facebook-Konto habt, folgt uns bitte auf Facebook. Einen lieben Gruß übrigens an Anne, die uns da eine schöne Bewertung geschrieben hat. Wenn ihr ein Instagram-Konto habt, folgt uns bitte auf Instagram. Wenn ihr ein Mastodon-Konto habt, folgt uns bitte auf Mastodon. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in den Shownotes jeder Episode. Hört ihr uns über Spotify, so abonniert uns da bitte und gebt uns am besten gleich noch eine Sternebewertung. Wenn ihr uns über Apple Podcasts lauscht, so abonniert uns dort. Da könnt ihr uns ebenfalls eine Sternebewertung geben und eine Rezension schreiben. Und all diese einzelnen Aktionen erhöhen unsere Reichweite und sorgen dafür, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden. Und euch kostet das nur einen Klick und etwas Geklapper auf der Tastatur. Vielen herzlichen Dank im Voraus. Zur monetären Seite, falls ihr am Ende des Monats nicht wisst, wohin mit dem ganzen Reichtum, der übrig geblieben ist. Wir sind ja kategorisch gegen Paywalls. Trotzdem verursacht uns dieser Podcast Kosten für Software, Hosting, Online-Dienste. Wir haben uns das ja schon lange abgeschminkt, dass wir komplett 0 auf 0 rauskommen. Hobbys kosten immer Geld. Das hier ist ein Hobby. Andere sammeln Oldtimer oder wie ich Schallplatten oder wie der Brian blaue Scheibchen.
Oder Knieverletzungen.
Aber, aber uns ist allein schon mit ein paar Auphonic-Stunden geholfen. Auphonic ist ein ganz tolles Online-Tool, mit dem wir besser klingen, als wir sonst klingen würden. Und lange Rede, kurzer Sinn, über den entsprechenden Link in den Shownotes könnt ihr uns ein paar Stunden für Auphonic schenken und euch auf diese Weise direkte Mangen an den Produktionskosten des Podcasts beteiligen. Wir danken allen, die das tun. So, ihr Lieben da draußen, und schaltet jetzt, nein, nicht jetzt, in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr den Brian sagen hört.
Ich habe dir einen Vorschlag gemacht, aber du wolltest ja nicht. Ich besitze keine Harpune.
Das hat mich zerstört. Wir sprechen über den Kammerjäger und die Kakerlake. Ihr werdet Dinge lernen über Jeffys, über Fleischzartmacher, über Kammerjäger, die Infrarotraketen nicht einsetzen. Und werdet auch...
Und eigentlich auch über das Subgenre des Horrorfilms, nämlich die Alien Invasion, oder?
Richtig, das wollte ich gerade noch sagen. Das ist die nach der Pizza-Folge. Ist es die nächste Folge, die leichte Elemente des Horrorfilms hat. Und in diesem Fall ist es, wie man so schön sagt, der Tierhorror. Angelehnt an, das kann ich schon mal anteasen. Es sind nämlich Anlehnungen sowohl an den weißen Hai, aka Jaws, und auch Alien mit dabei. Aber das hört ihr beim nächsten Mal.
Und das wird fein.
Von Schitzku.
Absolut. Danke, Brian.
Gerne das. Ich besitze keine Harpune.
Macht's gut da draußen.
Tschüss.
Harpune. Ciao, ciao.
Harpune. Harpune.
Harpune.